Mama, ist hier das da drüben?
Ich glaube, das ist die. Oh ja, ich glaube, das ist die Schleuse. Die erste Schleuse.
Oh nein, ich bin so aufgeregt.
Wie mache ich denn das jetzt?
Du gibst mir jetzt einfach das Seil.
Das Ganze?
Das,
so, oder?
Das unten bleibt dran.
Das
bleibt
dran. Ja, hier ist es auch besser gemacht.
Soll ich das Seil noch festhalten?
Fine, halt einfach fest und mach gar nichts.
Wie soll ich uns abstoßen? Jakob, setz dich sofort hin. Sofort hinsetzen.
Lass mich doch in Ruhe, du Dummkopf.
Hier ist es mega gefährlich hier in der Schleuse. Du bleibst jetzt hier sitzen.
Nein!
Da ist jetzt gerade Spannung in der Luft. Es ist nämlich nicht einfach, zum ersten Mal ein Hausboot unfallfrei in eine Schleuse zu steuern und gleichzeitig auf Fünfjährige aufzupassen. Da bricht mal kurz Hektik aus und fast ein bisschen Krach. Was aber völlig auf die falsche Fährte führt. Denn eine Reise auf dem Hausboot ist Entschleunigung pur. Mitten in Frankreich, das ist unser Ziel heute. Genuss und Getränke spielen dabei eine große Rolle. Wie könnte es auch anders sein bei unseren französischen Nachbarn? Cidre und Calvados, Saint-Emilion und Cognac, das alles begegnet uns heute. Und wir schauen genau hin, wie das alles eigentlich gemacht wird. Mit einem überraschenden Star übrigens, dem Holzfass. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Unsere erste Musik, die bringt uns jetzt gleich dahin, wo wir nachher mit dem Hausboot starten, in die Bourgogne, nach Dijon. Dort ist Bastien Lallemand aufgewachsen und dort hat er auch studiert, Kunst und Musik. Die Bourgogne ist ein ganzes Stück entfernt vom Meer, aber Bastien Lallemand träumt davon, la plage.
Sur la plage, je sens une femme, une femme. Sur la plage, sur le sable si fin, une femme que le sable retient, puis glissant.
Radioreisen sind heute in Frankreich unterwegs. Unser turbulenter Start in der Schleuse ganz am Anfang hat sich in der Bourgogne abgespielt. Wer da aussteigt aus dem Hausboot, findet ganz bestimmt in jedem Restaurant hervorragende Burgunderweine. Die noch ein bisschen berühmtere Weingegend Frankreichs ist aber das Bordelais, die Region nordöstlich von Bordeaux. Saint-Emilion, Médoc, Pomerol und Graf, das sind ein paar Vokabeln, die auch Weinamateuren geläufig sind. Schon seit dem Mittelalter werden hier große Geschäfte gemacht mit dem Wein, mit bemerkenswerten Auswüchsen. Um die soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um die handfesten Grundlagen. Viele der berühmten Weingüter lagern ihren reifenden Wein in Eichenholzfässern. Etwa 700 werden in Frankreich jedes Jahr neu hergestellt, aber es sind sehr viel mehr im Umlauf. Wenn sie für den Weinausbau nicht mehr taugen, dann ist das nicht das Ende. Sie werden weitergereicht für die Produktion von Calvados oder Sherry, am Ende dann für Whisky. Verena Meyer hat sich angeschaut, wie das alles anfängt. In der Nähe von Bordeaux natürlich.
Ohrenstöpsel und große Wasserflaschen. Das ist die Standardausrüstung der Tonneliers, die in der großen Halle zugange sind. Die Herstellung eines Holzfasses macht Lärm, viel Lärm. Und weil die Fässer über offenem Feuer geröstet werden, herrschen hier drinnen gefühlt Saunatemperaturen. Begrüßt hat mich Inhaber Dominique Millet aber in seinem Büro, wo es ruhig ist und Kaffee gibt. Die Wände sind mit alten Fässern und Bildern dekoriert.
Mon père, c'est lui, là. Et là, avec le chien, là, ici. Cette photo, elle a été prise en 1947-1948.
Dominique Millets Vater hat die Tonnellerie 1952 nach vielen Lehr- und Wanderjahren gegründet.
Mit 14 ist er mit dem Zug nach Tours aufgebrochen, ganz allein. Nach der Ausbildung hat er die Tour de France gemacht, also in Werkstätten im ganzen Land gearbeitet. Dann hat er meine Mutter kennengelernt und sich wieder in der Heimat niedergelassen.
Der Betrieb liegt rund 40 Kilometer nordöstlich von Bordeaux, im Herzen des französischen Weinbaus. Wer hier spontan Lust auf eine Flasche Wein hat, muss nur von der Straße abfahren. Das nächste Château ist niemals weit. Nur rund 2% des weltweit produzierten Weines wird im Holzfass gelagert, im Barrique ausgebaut, wie man sagt. Und doch sind die bauchigen Fässer aus der Welt des Weines nicht wegzudenken. Fassmacher gibt es in vielen Ländern. Auch in Deutschland gab es einst eine lebendige Küfertradition. In Frankreich ist sie bis heute ein wichtiger Wirtschaftszweig. An die 700.000 Fässer werden dort alljährlich produziert.
C'est le berceau de la tonnellerie, puisque la barrique.
Das ist die Wiege der Küferei. Es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen, aber man sagt, dass das Fass aus Gallien kommt. Die Gallier haben es vor über 2000 Jahren erfunden. Schon auf antiken Fresken in Rom und Griechenland sind Fässer zu sehen. Anfangs wurde es als Transportgefäß genutzt. Für Wein, Alkohol, Met, später dann auch für Schießpulver.
Der Siegeszug der französischen Fässer begann im 17. Jahrhundert mit Jean-Baptiste Colbert, Minister unter Sonnenkönig Ludwig XIV.
Au Moyen Âge, il y avait très peu de forêts en France, puisqu'en fait toutes les terres étaient occupées pour faire du blé, pour faire du pain.
Im Mittelalter gab es in Frankreich kaum Wälder, da überall Weizen zur Ernährung der Menschen angebaut wurde. Dann stieg aber der Bedarf an Bäumen. Man brauchte schöne, hochgewachsene Eichen. Allerdings nicht für Fässer, sondern für den Bau von Schiffen. Also wurde Monsieur Colbert 1669 vom König zum Verantwortlichen für die Wiederaufforstung ernannt. Deshalb haben wir heute in Frankreich so viele berühmte Wälder, wie den Wald von Troncet, Bercet und Fontainebleau. Und wir verfügen über das Rohmaterial für die Herstellung von Fässern.
C'est grâce à ça que nous on a de la matière première aujourd'hui en France pour faire des barriques.
Im Pausenraum nebenan hängt eine große Weltkarte, auf der sämtliche Länder markiert sind, in die Fässer geliefert werden. Deutschland, Großbritannien, Schweden, USA, Kanada, Chile, Südafrika, Japan und Bali.
Auf Bali gibt es 6 Weingüter. Es ist witzig, die Reben wachsen die ganze Zeit, also ernten sie 2-mal im Jahr.
Was Fässer angeht, ist Made in France ein echter Exportschlager.
Nehmen wir zum Beispiel die Vogesen im Grenzgebiet. Es gibt die französische und die deutsche Seite. Die Qualität des Holzes ist identisch. Die Kunden aber wollen französische Fässer aus französischer Eiche und die Herkunft des Holzes muss angegeben werden. Die Fässer aus deutschem Holz sind genauso, aber sie zu verkaufen ist deutlich schwieriger.
Mais pour le vendre, ce sera moins facile.
Nun aber will ich wissen, wie diese weltberühmten Fässer hergestellt werden.
On va aller directement là-bas.
Es beginnt mit langen, bauchigen Holzleisten. 28 dieser Dauben braucht es für ein Fass. Der Mitarbeiter steckt sie in eine Halterung am Boden und fixiert sie mit einem Eisenring. Das Fass sieht jetzt aus wie eine Tulpe aus Holz. Nachdem die Fässer in Form gebracht wurden, folgt der wichtigste Schritt. Sie werden über im Boden eingelassene Feuerstellen gestülpt.
Die Temperatur steigt ganz langsam. Das nennt man Vorwärmen. Hier in der Werkstatt hat es ungefähr 15, 16 Grad. Nicht hier, da hinten. Hier ist es ein bisschen wärmer.
Durch die Hitze lassen sich die Fässer in Form biegen. Anschließend folgt eine zweite entscheidende Rüstung. Sie sorgt für den gewünschten Geschmack. Je nach Temperatur und Dauer schmeckt der später darin gelagerte Wein nach Vanille, Karamell, dunkler Schokolade, Kaffee oder Tabak. Zusammengehalten werden die Bretter durch einen Eisenring. Es folgen der Deckel und der Feinschliff. Die 10 Männer, die hier arbeiten, schaffen 25 bis 30 Fässer pro Tag. Und zumindest in den kleinen Betrieben, wie jenem von Dominique Millet, geschieht das meiste mit Muskelkraft, nicht mit Maschinen.
45 Kilo.
Ein fertiges Fass für 225 Liter wiegt leer schon 45 Kilo. Mehr als ein paar Zentimeter schaffe ich nicht.
Tout est une question de technique.
Alles eine Frage der Technik, meint er. Einige Maschinen helfen heutzutage auch. Dennoch.
Ça reste un métier physique, d'accord?
Es bleibt ein körperlich anstrengender Beruf. Weniger anstrengend als vor 40 Jahren, als ich angefangen habe. Viel weniger als zur Zeit meines Vaters. Heute gibt es auch einige Frauen in der Branche. Nicht viele, aber ein paar gibt es.
Ça représente un faible pourcentage de la masse salariale, mais on a quelques filles.
Ich fahre weiter nach Saint-Emilion, vorbei an Weinreben und prächtigen Chateaus. In der kleinen Stadt, die wie ein Amphitheater in die Weinberge gebaut ist, gibt es eigentlich nur zwei Arten von Geschäften: Weinboutiquen und Weinbars. Eine davon betreibt Olivier Doucin.
Ici en Saint-Emilion, grand cru classé, premier grand cru classé. Vous avez tout. Bonjour, bonsoir. Toutes les appellations ici, ouais, c'est ça.
In den Lagern der Weinbar liegen mehr als 1800 Flaschen.
C'est un grand cru classé, ce qui est un très bon niveau de.
Ich möchte einen Rotwein trinken, aber die Auswahl überlasse ich lieber dem Experten.
En général, un Saint-Emilion classique, c'est 80% Merlot, le reste en Cabernet.
Ein klassischer Saint-Emilion besteht zu 80% aus Merlot und zum Rest aus Cabernet. Dieser hier besteht ausschließlich aus Merlot. Er ist sehr fruchtig und aromatisch. Und 2019 ist ein sehr schöner Jahrgang. Der Jahrgang ist sehr wichtig. Ein junger Wein ist fruchtig und hat ein leichtes Barrique-Aroma. Je älter er ist, desto feiner werden die Tannine und die Aromen verändern sich. Es entwickeln sich Aromen von reiferen Früchten. Der Winzer ist wie ein Koch. Er bringt seine eigene Note mit rein. Das Rösten der Fässer, das ist wie Kochen.
Donc ça, la chauffe, c'est la cuisine, en fait, c'est ça.
Und wie genau wirkt sich nun das Ausbrennen der Fässer auf den Geschmack des Weines aus?
Plus les barriques sont chauffées, plus ça donne ce qu'on appelle les goûts empyreumatiques.
Je stärker die Fässer erhitzt werden, desto mehr empyreumatische Noten entstehen. Das klingt ein bisschen technisch. Es meint einfach diesen holzigen, rauchigen Geschmack. Das ist etwas aus der Mode geraten, denn es übertüncht den Geschmack der Früchte. Und heute will man Weine mit starken Fruchtnoten.
Vraiment à le fruit au maximum.
Am nächsten Tag geht die Verkostungstour weiter. Ich will die Fässer in Action sehen. Mein erster Stopp ist das Weingut Château Gadebon, dessen Reben mit Blick auf die Kirchtürme von Saint-Emilion wachsen. Kellermeister Charles-Frédéric Barthelmé führt mich durch die Anlage.
Voilà, donc là on est dans le chai barrique.
Der Fasskeller. Reihe um Reihe bauchige Fässer liegen da im schummrigen Licht.
Donc nous, on va renouveler un tiers des fûts tous les ans et au bout de 3 ans...
Wir nutzen unsere Fässer 3 Jahre. Heutzutage gibt es immer mehr Winzer, die ihre Fässer leasen, wie Autos. Man geht zum Küfer, sucht das Holz aus, die Röstung und das Finish, aber man muss das Fass nicht direkt bezahlen, denn ein Fass ist relativ teuer. Es kostet etwas mehr als 800 Euro. Aber nach 3 Jahren bekommt man weniger als 100 Euro.
In den Filmen schauen die Fässer immer so alt aus. Aber das sei nur Show, meint der Kellermeister. Nach 3 Jahren habe ein Fass sein aromatisches Potenzial verloren.
Donc ça en fait, c'est le vieux moulin du Cadet. C'est quelque chose de très fruité, très souple, très rond. C'est très agréable.
Auch die Weine dieses Châteaus schmecken, wie es derzeit Mode ist, sehr fruchtig. Und wie der Kellermeister sagt, très agréable. Sehr ansprechend. Ich verabschiede mich und fahre nach Cognac, ins Herz der Weinbrandproduktion. Nachdem die Fässer im Weinbau ausgedient haben, finden sie hier ein zweites Leben. In den Kellern der Cognac-Produzenten. Zu den ältesten Betrieben zählt das Château de Cognac. Im Innenhof des beeindruckenden Baus empfängt mich Marion Courtois.
Die Geschichte dieses Ortes reicht 1000 Jahre zurück. Im 10. Jahrhundert wurde hier eine hölzerne Festung erbaut, um die normannischen Eroberer abzuwehren. Erst im 12. Jahrhundert wurden die steinernen Fundamente der Burg errichtet und nach ausgebaut. Das hier ist der Ehrenhof. François der Erste wurde hier im Schloss geboren, direkt hinter diesen Fenstern. François der Erste war einer der Könige von Frankreich. Er wurde 1515 gekrönt und starb 1547. Den Cognac konnte er also nicht probieren, denn der wurde erst etwas später kreiert.
Auf die Idee, Wein zu destillieren und dadurch haltbarer zu machen, kam man erst im 17. Jahrhundert. Bis heute gibt es viele 100 Produzenten in und um die Stadt herum. Im Château de Cognac wird seit 1795 Cognac gemacht. Damals, kurz nach der Französischen Revolution, wurde es von 2 Cognac-Produzenten gekauft, die in den gewölbten Kellern Lager für ihre Fässer einrichteten. Und die schauen wir uns nun an. Über eine enge, steile Treppe geht es hinunter in den Keller. Kalt und ziemlich feucht ist es dort.
Hier unten haben wir 15 Grad, sommers wie winters. Und die Luftfeuchtigkeit beträgt das ganze Jahr über 90%. Das liegt am Fluss Charente, der direkt nebenan fließt und auch die Gewölbe unter unseren Füßen umspült. Hinzu kommt, dass die Mauern 2 bis 3 Meter dick sind.
Hier unten darf ich nun den ersten Cognac probieren.
Wir steigern uns langsam. Angefangen wird mit dem WSOP, das heißt Very Superior Old Pale, also ein Qualitätsmerkmal. Der wird mindestens 4 Jahre lang gelagert. Cognac ist aber immer eine Mischung aus Weinbränden. Wir haben hier drin also verschiedene Reifestufen. Im WSOP sind es mindestens 4 und maximal 10 Jahre.
Damit sich ein Weinbrand Cognac nennen darf, muss er in alten Weinfässern reifen. Die ältesten sind bis zu 80 Jahre alt, bis das Holz aufgibt.
Wir nutzen unsere Fässer bis zu 50 Jahre, bevor wir sie an Whisky-Produzenten verkaufen.
Sie weist mich auf die Spinnweben zwischen den Fässern hin.
Ich weiß nicht, ob Ihnen die Spinnweben zwischen den Fässern aufgefallen sind. Hier sieht man es gut, weil es sehr hell ist. Sie sind ein bisschen unordentlich, nicht so symmetrisch, wie man es kennt. Man sagt, dass die Spinnen betrunken sind, weil sie zu viel Alkoholdämpfe abbekommen, was gut sein kann.
Damit es den Besuchern nicht ähnlich geht, ist nach 3 Proben Schluss.
C'est l'XXO que chez nous, du coup, on appelle l'extra. Donc là, c'est une eau de vie qui a minimum 14 ans à l'intérieur et la plus vieille, elle est aux alentours de 60 ans.
Bis zu 60 Jahre hat der dafür verwendete Cognac gereift. Das Ergebnis ist leicht und im Abgang fast süßlich.
Fast creme, très doux.
Fast wie ein Dessert. Der perfekte Abschluss. Abends spaziere ich durch die Altstadtgassen von Cognac. Auch hier begegnen mir die Fässer. Wenn sie in den Wein-, Cognac- und Whisky-Kellern ausgedient haben, dann erfahren manche von ihnen ein letztes Leben als Beistelltische oder Blumenkübel.
Oder vielleicht als ziemlich morsche Hülle für ein Kunststoffwasserfass. Das ist zwar viel hässlicher, aber leider auch viel dichter als das schöne alte Holzfass. So ist es jedenfalls bei mir. Vielleicht kommt mein löchriges Fass ja auch aus dem Bordelais, das weiß ich nicht. Aber die nächste Band, die kommt sicher aus Bordeaux. Les Hurlements de Léo mit Ici d'ailleurs.
Ici d'ailleurs, la misère a pu traîner ses grolles. Que vole l'illusion, le bien-être à l'optique. Un homme tient un carton, quelques francs pour manger. Il n'est pas cinéphile, je lui demande pardon. Je lui passe le vent, je fais mine, je n'ai pas le temps. J'essuie donc la misère par un simple sourire. Les mois du misérable dans mes petits souliers. Ici, d'ailleurs, la misère a étreint ses mères. T'as de branleurs en fonction, pas doué pour un rond. Nous donne l'illusion du bien-être politique. Un homme sous un carton, pas de lieu pour dormir. Il n'est pas cinéphile, je lui demande pardon. Et c'est facile! Je lui passe le vent, je fais mine, je ne le vois pas. J'essuie donc la misère en ne la regardant pas. Les mois les misérables dans mon petit meublé.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Unsere nächste Reise, die ist für viele ein Traum aus mehreren Gründen. Erstens geht es nach Frankreich in die Bourgogne. Das allein ist schon toll. Zweitens sind unsere Protagonisten mit einem Hausboot unterwegs. Das sollte wirklich jeder mal machen, denn es ist Entschleunigung pur. Daran muss man sich übrigens erstmal gewöhnen, dass man gar nicht anders kann, als runterzukommen. Und drittens, und da wird es wirklich ein bisschen traumhaft, ist diese Reise auf dem Hausboot der Auftakt eines ganzen Jahres unterwegs. Unsere Kollegin Anna Küch reist 12 Monate lang mit ihrer Familie durch Europa, mit ihrem Mann Patrick und mit 3 Kindern, 5, 9 und 11 Jahre alt. Mitte September ist es losgegangen, alle 5 auf einer Pinichette, so heißen die kleinen Binnenmotorboote.
Alle am Bord?
Weiß nicht. Wo seid ihr?
Hier.
Ah, die hab sie, ja. Oh. Wir fahren los.
Ich weiß. Oh, cool.
Leinenlos auf dem Canal du Centre im Burgund.
Kann nicht reinfallen.
11 Tage dürfen wir mit unserem Hausboot über die Kanäle schippern. Eine halbe Stunde hat uns die Hafenmeisterin eingewiesen. Jetzt verlassen wir Saint-Léger-sur-Dun. Ohne Führerschein. Und wir sind absolute Beginner.
Mama, ist hier das da drüben?
Ich glaube, das ist die Schleuse. Die erste Schleuse.
Wind bläst uns entgegen, als wir durch das offene Tor in die Schleuse fahren.
Oh nein, ich bin so aufgeregt.
Dort hat bereits ein anderes Schiff festgemacht. Ein riesiger alter Kahn, der Mathilda heißt. Es ist eng. Unsere Seile verheddern sich. Die Nerven liegen blank. Wir rammen das andere Schiff.
Du stößt gegen die Mathilda.
Wie mache ich denn das jetzt?
Du gibst mir jetzt einfach das Seil.
Das Ganze?
So, oder? Das unten bleibt dran.
Das bleibt dran. Ja, hier ist es auch besser gemacht.
Nach einer gefühlten Ewigkeit schließt sich das Schleusentor. Das Wasser läuft ab, sodass wir auf der anderen Seite wieder herausfahren können. Wirbel bilden sich im Wasser, dunkle Strudel. Wir halten unser Schiff fest an den Seilen. Nur unser 5-jähriger Sohn turnt an Deck.
Sofort hinsetzen!
Lass mich doch in Ruhe, du
Dummkopf! Hier ist es mega gefährlich hier in der Schleuse. Du bleibst jetzt hier sitzen.
Nein!
Endlich haben wir es geschafft. Das andere Tor geht auf und wir atmen durch. Die erste Lektion haben wir gelernt. Schnell geht hier gar nichts. Mit 6 Stundenkilometern tuckern wir den Kanal entlang, vorbei an Kühen, Schafen und kleinen Chateaus. Hier ist ein berühmtes Weinbaugebiet. Die Dörfer Saint-Tenay und Remigny sind bekannt für Pinot Noir. Spätburgunder. Radfahrer überholen uns, lachen und grüßen. Wir sind gemütlich unterwegs. Drinnen hat das Boot 3 Kabinen, einen Esstisch und eine kleine Kombüse.
Cool.
Die Kinder toben herum und verteilen die Betten.
Ich gehe, weil es ist Schlafplatz. Ich schlafe oben. Nee, ich. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Jetzt gehe ich an Bord.
Nach 4 Schleusen sind 6 Stunden vergangen. Wir haben Hunger und legen in Chagny an. Eine Gourmetstadt heißt es in der Broschüre an Bord, in ganz Frankreich wegen ihrer guten Restaurants bekannt. Das Lam Loise hat sogar 3 Sterne. Die Karte sieht spektakulär aus. Crème anglaise au parfum d'une meurette. Poulade de Bresse, girolles et crevettes. Keine Ahnung, was das alles ist. Wir hätten es bestellt. Leider hat das Lam Loise zu, genau wie alle anderen Restaurants. Es ist Dienstag, Ruhetag für die meisten. Also doch die Kombüse, ein Wein.
Und was gibt's jetzt?
Na, der Metzger hat ja zum Glück offen. Ich habe herrliche Würste. Dazu machen wir die Bohnen vom Markt und Kartoffeln.
Oh ja, lecker!
Am Morgen stehen wir auf, denn jetzt beginnt die Schule. Wir sind 1 Jahr auf Reisen, das heißt, wir haben unsere beiden Töchter, Josephine, 11 und Carlotta, 9 Jahre alt, für 1 Jahr aus der Grundschule und aus dem Gymnasium befreit und müssen nun selbst unterrichten. Das Boot schwankt leicht. Die letzten Croissants werden noch schnell verdrückt, dann geht es los.
Heute wollten wir doch mit der ersten Grammatik starten, oder?
Mhm.
Also hier im Buch. Also bitte einfach runterschauen. Es ist Kapitel Bienvenue.
Salut, Sarah.
Salut, Anne.
Ça va?
Oui, ça va, merci.
Salut.
Das klappt doch schon mal ganz gut. In der 2. Schulstunde gibt Josephine ihrer kleinen Schwester Französischunterricht. Und auch der kleine Jakob macht mit.
Und jetzt sagt die im Bruder ein T-Shirt, oui, ça va, merci. Das heißt, ja, mir geht's gut, danke.
Okay.
Also, jetzt sagt mal du im grünen T-Shirt.
Salut.
A plus. Okay,
genau.
Nicht immer ist es leicht, die Kinder zu unterrichten. Der 5-Jährige langweilt sich schnell mit seinen Vorschulaufgaben. Er will raus und toben. Das geht auf dem Boot schlecht. Es ist eng und gibt keinen Rückzugsraum. Bei den Großen stehen in Mathe Brüche und Prozentrechnung auf dem Plan.
Ich lasse schon meine Motor an.
Als wir ausrechnen sollen, wie viel Prozent 8 Minuten von einer Stunde sind, sind wir überfordert. Schluss für heute. Auf geht's auf den Kanal.
Ein schöner alter Diesel muss halt auch immer noch ein bisschen vorglühen.
Heute liegen 11 Schleusen vor uns. Das dauert. Manchmal steht die Ampel auf Rot. Dann müssen wir warten. Jakob zieht die Schwimmweste an und hat schnell verstanden, worum es geht.
Also einer muss rausspringen, dann macht man das Seil um den Poller, dann sinkt das Wasser ab und dann geht das andere Tor wieder auf und man kann rausfahren.
Doch dann kommt die letzte Schleuse, bevor der Canal du Centre in den Fluss Saône mündet. Die berühmt-berüchtigte Écluse 34b. Über 10 Meter wird hier der Wasserspiegel abgelassen. Als Lotti und ich die Seile festmachen, zittern unsere Finger.
Krassomat 4000. Nein, Krassomat 100.000.
Boah, das ist wirklich die krasseste Schleuse, die ich jemals gesehen habe.
Die wir jemals hatten.
Boah, wie weit sinkt das bitte schön noch?
Keine Ahnung. Wenn man dann wirklich drin ist, sieht es viel höher aus.
Unser Boot sinkt in die Tiefe. Die Wände werden immer höher. Das Wasser rauscht. Endlich tut es einen Schlag und das andere Schleusentor wird nach oben gezogen. Eine Falltür aus Stahl, unter der wir durch müssen. Was ist, wenn die Ketten reißen und die Tür auf unser Boot stürzt?
Gib mir ein Zeichen. Reicht. Auf geht's. Oh. Oh. Bravo. Gemeistert. Boah, ich bin völlig fertig.
Vor uns liegen Industriebauten, rauchende Schornsteine, Schiffswracks. Das Industriegebiet von Chalon-sur-Saône ist alles andere als schön. Doch dann öffnet sich der Blick. Die Saône liegt vor uns. Der Fluss ist geschätzt 100 Meter breit. Ein anderes Kaliber als der beschauliche Canal du Centre. Wir weichen riesigen Kreuzfahrtschiffen aus. Ihre Wellen lassen unser Boot tanzen. Sonne glitzert auf dem Wasser. Am Ufer grasen weiße Rinder. Manche trauen sich bis an die Böschung und trinken. In der Stadt Tournu ist mal wieder Zeit für Unterricht.
Ich würde sagen, wir nutzen jetzt einfach die Tatsache, dass wir in Frankreich sind und halten uns jetzt nicht sklavisch an das Buch, sondern machen Französisch aus dem echten Leben. Wir gehen zusammen einkaufen.
Nö, und wieso? Okay, hier, ich will auch.
Ja. Und dann kaufen wir zusammen ein.
Ist das die Schulstunde für heute?
Ich weiß schon, was Käse heißt. Fromage.
Ja, wenn Käse Fromage heißt, was ist dann eine Fromagerie?
Käseladen.
Bonjour.
Begeistert machen die Kinder mit. Wir kaufen frischen Ziegenkäse in der Fromagerie, dem Käseladen. Baguettes, traditionell beim Bäcker, und Saucissons beim Metzger. Die Abteikirche in Tournu heißt Saint-Philibert. Sie stammt aus dem 9. Jahrhundert und zählt zu den ältesten erhaltenen Klosteranlagen Frankreichs. Begeistert erkunden die Kinder das Innere und gruseln sich in der Gruft.
Das ist alles eigentlich ohne Bagger und so gebaut?
Sie haben unzählige Fragen.
Alles ohne Bagger gebaut.
Ich schau mal
nach, wie lang diese Kirche wurden ja zum Teil. Jahrzehntelang gebaut. Ich schau mal nach, ob es da was dazu gibt. Es
sind viele Leute gestürzt vom Bach und jämmerlich gestorben.
Und schon sind wir im frühen Mittelalter unterwegs. Reden über Mönche und Nonnen und die Rolle der Kirche. Und wie nebenbei haben wir eine Stunde Geschichtsunterricht gemacht. Zurück auf dem Boot. Wir biegen auf die Say ab. Eine andere Welt. Der Fluss ist klein. Links und rechts nichts als grüne Wälder, Wiesen und hin und wieder ein Angler, der seine Rute auswirft. Schön ist es, so dahin zu gleiten. Am Bücherdorf Cuiserie vorbei, an Loisy bis nach Louan, der Heimat des Bresshuhns. Am Montag ist der Geflügelmarkt in Louan, der größte in der ganzen Region. Seit dem Mittelalter gibt es diesen Markt. Denn Louan war schon immer ein bedeutendes Handelszentrum. Unter den Arkaden der Altstadt verkaufen Händler Kleider und Hüte. An der Kirche Gemüse, Salami, Käse und Honig. Und etwas außerhalb kommt endlich das Geflügel. Da gibt es Hühner in allen Farben. Tauben, Enten, Wachteln und Truthähne. Ein prachtvolles Gänsepaar steckt seinen Kopf durch Gitterstäbe. Und daneben steht ein Käfig mit winzigen gelben Küken.
Ja. Ein Tag.
Ein Tag? Wie oft sind die klein?
Auch Kaninchen werden verkauft, die wegen ihres feinen Fleisches in Frankreich zum Geflügel zählen. Das Bresshuhn ist besonders. Rot der Kamm, weiß das Gefieder, blau die Füße, wie die französische Nationalflagge. Sie sind durch das AOC-Gütesiegel geschützt und unterliegen strengen Aufzuchtregeln, wie uns ein alter Bauer erzählt. Er verkauft ausschließlich Bresshühner.
Pourquoi sont les poules de Bresse si spéciales?
Ben, pour leur chair, déjà.
Comment vivent les Bresses chez vous? Dans plein air?
En plein air, liberté, bien sûr.
Toujours plein air?
Toujours plein air, nourri au maïs.
Das Bresshuhn lebt immer unter freiem Himmel und bekommt Mais oder Buchweizen. Schon mit 4 Wochen dürfen die Küken auf die Wiesen. Geschlachtet wird stets beim Züchter. Und die Hühner werden dann im Gegensatz zu ihren deutschen Kolleginnen immer mit Kopf und Füßen verkauft. Die Kinder haben mittlerweile etwas viel Tolleres entdeckt. Ein kleines Gehege mit Hundewelpen. Schwarze, braune und ein kleines geflecktes ist dabei. Sie tapsen auf uns zu.
Das ist ein Wachtelhund.
Mama, wir wollen einen Hund haben. Wir wollen einen Hund. Ich will mein ganzes Geld dafür hergeben.
Ich auch. Ich habe auf dem Konto was. Ich habe auch 50 Euro so gespart.
Leute, das sind Jagdhunde. Das hat keinen Sinn für uns.
Doch. Ich gebe mein ganzes Geld her.
Hunde kauft man natürlich nicht einfach so auf einem Markt. Und wir erst recht nicht. Die Stimmung droht zu kippen. Wir verlassen den Markt und steuern das Restaurant L'Arlequin an. Hier steht das Bresshuhn auf der Karte. Und die Madame des Hauses, Anne-Cécile, gerät ins Schwärmen.
Parce que c'est une variété de volaille très particulière, beaucoup plus ferme, beaucoup plus grasse, beaucoup plus moelleuse que.
Die Bresshühner sind fetter und muskulöser als die normalen Hühner und deswegen viel köstlicher. Traditionellerweise bereite man sie auf den Drehspießen zu, mit Morcheln und dem Vin Jaune aus dem Jura. Aber alle Tische sind reserviert. Nach 11 Tagen auf dem Boot steuern wir zurück Richtung Heimathafen, Saint-Léger-sur-Dhône. Die Stimmung ist melancholisch. Es regnet. Der Himmel ist grau. Unsere große Tochter Josephine steht trotzdem draußen und steuert das Boot.
Und heute bin ich zum ersten Mal allein, ohne Papa, in eine Schleuse gefahren. Aber bin ich auch schon vorher, aber heute habe ich auch selbst das Gas bedient. Das Schöne am Bootfahren ist, also am Boot selber steuern, ist, dass ich die Verantwortung für das ganze Boot habe.
Und das heißt?
Das heißt, dass ich auch die Verantwortung für die ganzen Personen habe, weil wenn ich missbaue, sind alle Personen daran beteiligt.
Hast du auch was gelernt hier, Lotti?
Mhm. In der Ruhe liegt die Kraft. Chill mal.
Das mit der Ruhe war gar nicht so einfach für uns. Im Familienalltag muss sonst immer alles schnell gehen. Doch davon haben wir uns in diesen Tagen verabschiedet und die Langsamkeit entdeckt. Oft waren die Restaurants geschlossen. Der Bäcker zu, das nächste Dorf einen Fußmarsch von 4 Kilometern entfernt. Mit Kindern manchmal unerreichbar. Wir mussten nehmen, was kommt, und den Moment genießen. Oder wie der 5-jährige Jakob sagt.
Also das Schönste ist, dass wir überhaupt Boot fahren.
Ja, hinter der Kurve da vorne ist der Heimathafen.
Heimat.
Wisst ihr noch, wie wir am Anfang gefahren sind?
Oh Gott, ich bin überall dagegen gestoßen.
Ihr musst es unter der ersten Brücke mit den Stangen abstoßen.
Ja, hätte der Jakob bei der ersten Brücke nicht gesagt, Papa, Kopf einziehen, dann wäre die Fahrt, glaube ich, sehr schnell zu Ende gewesen. Weißt du noch, Jakob?
Bam,
das war schön.
Manu, ich will nicht schon wieder gehen.
Ein letztes Mal das Boot wenden, auf den Steg springen, Seile werfen, Knoten festziehen. Und dann ist das Abenteuer vorbei.
Das war der Auftakt zur großen Reise von Anna Küch und ihrer Familie. Übrigens spielt Essen und Trinken dabei eine große Rolle. Anna hat zusammen mit ihrem Mann Patrick Hemminger schon mal ein Buch geschrieben über regionales, gesundes Essen. Bock auf regional heißt es. Und das, was sie jetzt auf ihrer Reise erleben, das wird sozusagen die europäische Variante davon. Auf travelandtaste.world kann man das im Netz verfolgen, was da alles erlebt und probiert wird. Anna Kova ist eine französische Sängerin, die ihre größten Erfolge bisher mit englischen Liedern hatte. Die französische Amy Winehouse, dieser Vergleich wurde oft gezogen. Hier ist sie ausnahmsweise auf Französisch mit De Passage. Confiance, confidence, j'évalue les conséquences. Je crois que j'ai besoin d'un peu de distance. De souffler, couper, m'apaiser, m'écouter. Manque de sommeil, manque de repos. Regard cloué au plafond, oh. C'est le carreau dans ma tête, je le sens. Qu'on me ment, sans qu'on me prend mon énergie lentement, sans qu'on me sentence. J'fuis le conflit, y'a-t-il derrière au monde. T'as précieux sur mon bateau. Fait, je consume mes mots, oh, nana. Je regrette jamais ce que j'ai donné. Enfant, on m'a toujours laissé doter. Maintenant, les gens m'ont rendu plus méfiant. J'suis de passage, pas d'attache. C'est comme ça qu'on m'a appris. Pour ça que laisse rarement rentrer dans ma vie. Peur qu'ils partent aussi. J'suis de passage, pas d'attache. C'est comme ça qu'on m'a appris. Pour ça que laisse rarement rentrer dans ma vie. Peur qu'ils partent aussi. Lately I've been feeling like I'm running out of time. I've been feeling like I'm sipping more lies than good wine. I'ma pour a little glass, I'ma give myself devoted. I'ma fix the gears and motors, I'm your boat, your locomotive. Mama, I'm tied to tie, yeah. Why, you fool me, I'm white. Well, bye-bye, the snakes in my grass. I'ma fly high, push the limits to the sky. I'ma break that ceiling, it's my feelings, put the shit aside. Die Radioreisen sind heute in Frankreich unterwegs. Wein und seine Fässer aus Bordeaux, Ferien auf dem Hausboot und Entschleunigung im Burgund. Und unsere letzte Station, die bringt uns in die Normandie. Cidre, Calvados und Camembert, das ist der normannische Dreiklang. Die Normandie ist grün, es regnet genug, es wird nicht zu heiß, perfektes Klima für Apfelbäume. Simon Berninger wollte wissen, wie steht es um den Cidre und um seinen Schnaps. Er war ein bisschen überrascht, denn es ist nicht so, dass an jeder Ecke Apfelwein gemacht wird. Es gibt starke Konkurrenz, aber auch Enthusiasten, die ihr Leben dem Cidre widmen. Wir starten übrigens mit einer anderen Art von Fässern als vorhin in Bordeaux. Groß und glänzend und sauber aus Edelstahl.
Das ist leer. Alle Fässer sind leer.
Eindeutig leer und blitzeblank geputzt. Nur der Geruch von Apfelmost liegt noch in der Luft. Hier im kühlen, dunklen Fasslager von Nathalie Plessis. Ihr gehört die Cidrerie Traditionnelle du Perche. Die Französin und ihr Mann haben sich damit vor mehr als 30 Jahren selbstständig gemacht, mitten in der grünen Normandie im Norden Frankreichs. Die Vision der Plessis, Cidre herstellen, eine Schnapsidee, tönte es damals von allen Seiten.
Die Banken haben uns gesehen wie verrückte Leute und nicht nur die Bank, die Familie auch, die Freunde auch, weil es gab keine Äpfelbäume mehr. Die Bauern produzierten am meisten Milch und Cereal und sie haben die Apfelbäume geschnitten. Und es gab keine Schule, um Cidre zu produzieren, zu lernen und voilà, kein Cidre.
Dabei dachte ich, der Apfelschaumwein gehört so selbstverständlich und traditionell zur Normandie wie seine Apfelbäume, die raue Küste im Norden und das Departement Calvados, das den höherprozentigen, großen Bruder des Cidre immerhin im Namen trägt. Habe ich mich getäuscht? Auf beide Apfelspirituosen habe ich es bei meiner Reise in die Normandie jedenfalls abgesehen, weil auch ich einen quasi alkoholhaltigen Apfelhintergrund habe.
In meiner Heimat am bayerischen Untermain wird auch schon gerne mal ein Apfelwein gereicht. Eigentlich ja das kulinarische Kulturgut Nummer 1 der benachbarten Hessen. Und so, wie Apfelwein eben zu Hessen gehört, habe ich es analog auch mindestens von Citre und der Normandie gedacht. Umso überraschender also, dass der Apfelschaumwein hier offenbar doch nicht so selbstverständlich scheint, wie ich dachte. Stehen die leeren Fässer in der Citrerie von Nathalie Plessis symbolisch für überschätzte Traditionsgetränke in und aus der Normandie? Ich will es herausfinden. Ausgangspunkt meiner Spurensuche ist die normannische Schweiz, genauer gesagt der Aussichtsfelsen La Roche d'Oetre. Touristisch ist die grüne Gegend bislang eher ein Geheimtipp. Dabei liegt die Anhöhe quasi im Herzen der Normandie. Von hier aus ist man etwa genauso schnell an Frankreichs Westküste wie an der Küste im Norden, von wo aus England den nächsten trockenen Boden unter den Füßen bietet. So weit kann man von La Roche d'Oetre freilich nicht blicken. Der Aussichtsfelsen ist gerade mal 120 Meter hoch und damit kein Riese, beziehungsweise nur für die Einheimischen. Die werten Roche d'Oetre tatsächlich schon als echten Berg. Rundherum gibt es vor allem eines, Bäume, soweit das Auge reicht. Und natürlich auch Apfelbäume. Ich besuche einen Souvenirshop auf dem Gipfel. Und hier, ja, hier lacht mich der Citre dann doch von allen Seiten an. Mit Apfelmotiven auf Magneten, Postkarten und Dekoartikeln. Es gibt Citre zu kaufen und in einem nahegelegenen Café schenken sie ihn glasweise aus. Typisch für die Region, sagt mir Virginie Sauk. Die kleine Französin steht hier für alle touristischen Auskünfte in der normannischen Schweiz bereit.
Eh bien, en fait, on utilise la pomme, une sorte de pomme pour faire.
Die Apfelbäume werden hier vor allem angepflanzt, um mit den Äpfeln Cidre, Calvados und Pommeau eine Mischung aus beidem herzustellen. Die meisten Äpfel gehen natürlich für Cidre drauf. Klar, das ist ja das ikonische Getränk der Normandie.
C'est l'emblème de la Normandie et je pense pas qu'un autre fruit pour le moment dépasse cet emblème.
Also doch. Der Citre ist aus der Normandie nicht wegzudenken. Wobei historisch vor allem der Calvados wichtig war, der Citre in seiner weiterverarbeiteten Form. Calvados wird erstmals 1553 erwähnt als Eau de Vie de Citre, also Citre-Schnaps. Seine Herstellung bekam nach der Französischen Revolution einen bedeutenden Schub. Damals erhielten Bauern mit eigenem Brennobstanbau nämlich automatisch das Recht, Schnaps herzustellen, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen. Also schossen Apfelbäume wie Pilze aus dem Boden, vor allem in der Normandie, mit ihrem Wettermix aus Sonne, ausreichend Regen und nicht zu heißen Temperaturen. Bis ins letzte Jahrhundert hinein galt Calvados aber vor allem als Getränk der Bauern, die sich den teureren Wein nicht leisten konnten, für den Frankreich als Ganzes ja so sehr bekannt ist. Citre gehört also doch zur Normandie. Wieder zurück landeinwärts. Zu Nathalie Plessis und ihren leeren Citre-Fässern. Bier kommt ihr wohl nicht ins Glas. Die Citrerie traditionell du Perche, der Name verrät es, liegt schließlich im Perche. Der Naturpark in der Normandie verdankt seinen Namen dem lateinischen Wort für große Bäume. Dazu lassen sich gut und gerne auch die Apfelbäume zählen, die allein auf dem Anbaugebiet der Citrerie traditionell du Perche wachsen. Auf 22 Hektar stehen hier rund 800 Apfelbäume pro Hektar. Macht also knapp 18.000 Apfelbäume. Und deren Früchte werden hier sehr wohl zu Cidre und Calvados verarbeitet. Trotz aller Unkenrufe von damals ist Nathalie Plessis heute überzeugt.
Mit der Zeit, wenn sie gute Produkte produzieren, sie haben Kunden. Und endlich gibt es eine Schule. Alles ist leichter, um Cidre von guter Qualität zu produzieren.
Nachdem Cidre also vor wenigen Jahrzehnten noch ein verkanntes Getränk in normannischen Bauernkreisen war, hat er sich heute zu einem international geschätzten Liebhabergetränk gemausert. Ihren Teil dazu beigetragen haben die vielen, vielen Familienunternehmen. Davon gibt es heute rund 200 in der Normandie. Deren Konkurrenz seien vor allem industrielle Hersteller, von Citre wohlgemerkt, nicht etwa von Bier, Wodka oder Ähnlichem.
In Frankreich, sie haben eine große Industrie, aber das ist jetzt was ganz anderes. Um eine Idee zu geben, 150.000 Flaschen Cidre, das ist unsere Produktion für ein Jahr. In Industrie, sie befüllen 150.000 Flaschen in 3 Stunden. Industrie-Cidre. Aber sie kaufen Äpfel, Cidre-Äpfel. Wir machen die ganze Arbeit.
Die ganzen Schritte, vom Baum
bis zum Glas. Ja, genau.
Und das allein im Familienbetrieb. Neben der 59-jährigen Nathalie, die das Deutsche noch aus Schulzeiten so gut beherrscht, packen nur ihr Mann und Sohn dauerhaft mit an.
Von Oktober bis Ende Dezember, die Ernte, wenn wir viel Arbeit haben, es gibt nur eine Maschine. Mit dieser Maschine, entweder mein Mann oder mein Sohn, sie ernten ungefähr 18 Tonnen Äpfel pro Tag. Das ist die Presse. Oui, wir arbeiten auf diesem Platz von Oktober bis Dezember.
Das erklärt auch, warum die Fässer bei meinem Besuch in der Cidrerie leer sind. Ich bin eben im Sommer gekommen, wenn die Normandie am sonnigsten und wärmsten ist.
Im Keller von der Presse, die Apfelsaft geht zuerst in Stahlfässer, um eine erste Gärung zu machen. Das ist leer. Alle Fässer sind leer.
Alles voll im Herbst.
Ja, im Herbst bis Januar, weil die Gärung für die Cidre dauert mindestens 4 Monate.
Also das erste das ist Mal, wichtig. Wenn Sie geerntet haben, kommt der Saft da rein. Und dann können Sie 4 Monate später den ersten Cidre trinken.
Nee, nicht trinken, in Flaschen füllen.
Und dann muss der in Flaschen nochmal warten?
Ja, weil es gibt eine zweite Fermentierung in der Flasche.
Das heißt also vom Baum bis ins Glas zum Trinken, etwa ein halbes Jahr.
9 Monate, wie ein Kind. Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, wir füllen, März, April, Mai und Juni. Ja, genau.
Für den stärkeren, höherprozentigen Calvados braucht es indessen noch länger. Nathalie Plessis führt an eine kupferfarbene Maschinerie, zu der ein Kessel und ein kleinerer Rundbehälter mit Ausschank gehören. Beide sind über dünne Rohre miteinander verbunden.
Das ist die Maschine, die wir brauchen, um Calvados zu produzieren. Wir brennen Cidre, um Calvados zu bekommen. Um 1 Liter Calvados mit 70% zu bekommen, wir brauchen ungefähr 12 Liter Cidre. Und dann, um diesen Alkohol Calvados nennen zu können, Calvados muss unbedingt im Holzfass mindestens 2 Jahre bleiben. Bei uns, Calvados bleibt Minimum 5 Jahre im Fass.
Denn je länger die Zeit im Fass ist, desto samtiger und aromatischer schmeckt der Calvados hinterher. Einmal im Glas liegt der Alkoholgehalt dann nur noch zwischen 40% und 45%. Cidre hat dagegen höchstens so viel Alkohol wie ein Starkbier. Den anderen Besuchern schmeckt's auch. Ein Ehepaar aus Paris hat sich die Cidrerie heute zeigen lassen. Solche Führungen bietet Nathalie Plessis neben dem Direktverkauf vor Ort oder dem Export ins Ausland auch an. Den Abstecher in ausgerechnet diese Cidrerie im Perche haben die beiden Hauptstädter ganz bewusst gewählt.
Das hier ist die erste Region von Paris aus, die Charakter und Persönlichkeit hat. Es sind ja auch nur 2 Stunden hierher. In Paris wird nur Cidre angeboten, in der Gegend um den Bahnhof herum, von dem die Züge in die Normandie abfahren. Und im Süden kennt man Cidre ja gar nicht. Es ist eben ein typisch normannisches Getränk.
Und dazu haben Cidrerie-Gründerinnen wie Nathalie Plessis maßgeblich beigetragen. Ohne den Gründungseifer von so vielen kleinen Cidreriebetrieben hätten sich der Cidre und sein stärkerer Bruder Calvados vermutlich nicht zu dem entwickeln können, was sie heute sind. Ausgefeilte Liebhaberprodukte der Normandie. Ohne sie wären nicht nur die Weinkarten in der Region langweiliger, sondern auch das weite Grün der Normandie. Denn mit dem Cidre stehen und fallen eben auch die abertausenden Apfelbäume, die das Gesicht der Normandie das Jahr hindurch in allen Farben prägen.
Wer noch nie Cidre probiert hat, das lohnt sich wirklich. Damit kann man sich ein bisschen Frankreich nach Hause holen, wenn die Zeit für eine Reise gerade nicht reicht. Mit einem Bordeaux oder Burgunder geht es natürlich auch. Und wenn das jetzt zu viel Alkohol war, Orangina ist auch eine französische Alternative. Mit ein bisschen Sehnsucht nach Frankreich in der Tasche kommen wir jetzt wieder zurück nach Hause. Das war heute kein Metropolen-Frankreich, sondern das entspannte, ländliche mit all seinen kulinarischen Schätzen. Nach denen lohnt es sich auch bei uns zu suchen. Und wo wir gerade beim Suchen und Finden sind, probieren Sie doch mal den Radioreisen-Podcast aus. Da gibt's so viel zu entdecken, man schafft es kaum. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.